kommen wir zum offiziellen Teil.
Tun wir das. Oh, ich habe den Regler vergessen. Moment, also nochmal, kommen wir zum offiziellen Teil. Ich habe ihn wieder vergessen. Wieso kommt da nichts? Es war der falsche Regler.
Also, war der falsche.
Ich schaffe das.
Lies und das, der Buchpodcast.
Hallo, Larissa.
So. Hallo, Christian, grüß dich. Guten Morgen. Wir sind heute sehr früh dran, finde ich. Ja. Naja, ist gar nicht so früh. 9.18 Uhr ist gar nicht so früh.
Ich bin schon seit 3 Stunden wach und ich habe schon Koffer gepackt.
Oh,
und,
okay.
Und das Haus geputzt und die Bolognese-Soße, für die ich keine Zeit habe, heute sie zu essen, schon eingetuppert und in den Gefrierschrank getan. Mein Tag ist schon halb vorbei.
So viel Zeug machst du morgens? Ich kann gerade mal hier, ich habe mir einen Tee gemacht. Mehr habe ich heute noch nicht geschafft.
Okay. Ich musste heute.
Ja, ja.
Weißt du, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe?
Nö.
Hast du Jon Fosse schon gelesen? Der Literaturnobelpreisträger, du hast dir tatsächlich ein Buch von ihm gekauft.
Ja.
Und hast du noch nicht gelesen?
Nee, ich hänge ja immer noch in
diesem dicken Demon Copperhead fest. Dann musst du doch auch gar nicht, ist alles gut.
Fest und ich habe die ganzen Bücher, die ich jetzt noch so gekauft habe, meiner Mama gegeben, weil die ja auch eine totale Leseratte ist. Und dann gebe ich immer die Bücher, die ich hier so rumliegen habe, zu denen ich gerade nicht komme, an sie erstmal weiter, weil sie liest die super schnell in einer Woche. Und genau, und dann kriege ich sie erst wieder zurück mit einer Vorbeurteilung.
Oh, dann wirst du auch schon beeinflusst.
Wie so ein Vorkoster früher, weißt du? So.
Aber ihr habt wirklich einen ähnlichen Geschmack, sagen wir es so. Gar nicht, dann bringt das doch überhaupt nichts.
Nee, natürlich nicht.
Sie
sagt halt trotzdem, das war total blöd und dann lese ich es und ich fand es total gut oder andersrum. Also das ist, wir sind da gar nicht so sehr. Manche Bücher, da können wir uns drauf einigen. Also Caroline Wahl, 22 Bahnen, kommt übrigens bald die Fortsetzung, konnten wir uns einigen.
Ich habe es immer noch nicht gelesen.
Mann, liest das, sogar mein Sohn liest das gerade.
Aber weißt du was?
Das ist ein tolles Buch.
Ich habe Angst, dass es allen gut gefällt, aber mir nicht. Deswegen wollte ich es mir nicht kaufen. Und ich habe es aber vormerken lassen in der Stadtbibliothek.
Gut.
Also ich krieg's bald.
Sehr gut. Und wie gesagt, dann musst du es jetzt bald lesen, weil dann im Mai, glaube ich, kommt die Fortsetzung. Und vielleicht können wir ja auch die Caroline Wahl mal einladen. Müssen wir da mal gucken.
Oh, definitiv. Definitiv. Genau. Ich dachte nur, weil dieses Jon Fosse Buch kein dickes war, irgendwie so 130 Seiten oder so. Und bei mir ist es so, wenn ich mehrere Bücher da liegen habe, dann greife ich immer erstmal zu dem dünnen.
Mhm.
Dann das liest sich erstmal locker weg, dann hat man schon wieder ein Buch auch gelesen. Also bevor ich dann wochenlang an so einem dicken Ding arbeite. Und da hätte ich gedacht, du hättest den Jon Fosse aus reiner Neugierde, weil es eben der Literatur-Nobelpreisträger ist, hättest du es schon gelesen, hast du aber nicht.
Aber ich habe ja die Ausrede, dass ich gerade den Pulitzer-Preisträger lese. Also insofern
richtig.
Habe ich im Vorgeplänkel schon kurz erzählt. Demon Copperhead von Barbara Kingsolver erzähle ich dann nächstes Mal wahrscheinlich was drüber.
Ah,
weil ich noch nicht ganz durch bin. Ein paar Seiten fehlen mir noch. Aber das hat ja auch irgendwie, wie gesagt, 800 Seiten oder so.
Talking of Norweger. Hast du von, wie heißt du noch, Jan-Ove Knausgaard?
Oh Gott.
Hast du von dem etwas gelesen?
Nein.
Der galt ja als literarische Sensation aus Norwegen. Er hat, glaube ich, irgendwie sein eigenes Leben da immer in 3 fetten, dicken Büchern aufgeschrieben. Sehr, sehr gelobt. Knausgaard hat mich total interessiert. Und ich habe mir ein Buch von ihm geholt aus der Bibliothek. Und dieses Buch, das fing auch wirklich ganz toll an. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ist das nicht auch lustig? Denn das ist das mit den Wölfen. Knausgaard, Wölfe. Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Ist das ein geiler Titel oder ist das ein geiler Titel?
Klingt gut.
Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Mich hat es total interessiert. Dieses Buch ist mega dick. 1000 Seiten. Ich glaube, seine anderen Bücher, das war so ein dreiteiliges Ding, waren auch jeweils 1000 Seiten, meine ich, mich zu erinnern. Und ich habe dann so das aufgeschlagen und es fing gleich an mit And I like it, la 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 like it, la 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 la, here we go, rocking all over the world. Und da wurde dieses Lied zitiert, gleich am Anfang. Und ich nur, wie cool ist das denn hier? Knausgaard, und er redet gleich von Status Quo und er erinnert sich daran, wie er diese Platte damals gehört hat und was ihm diese Platte gegeben hat. Und diese ersten 2,5 Seiten, ganz kurzes Einstiegskapitel, sind auch relativ cool. Da erinnert sich jemand an seine Jugend, kurz vor Weihnachten, er geht über eine Brücke, wir sind in Norwegen und im Fluss, da schimmert es irgendwie so, da leuchtet irgendwas im Wasser und ihm ist eigentlich klar, da ist ein Auto runtergefahren und er könnte Hilfe holen, aber er macht es nicht, aus diversen Gründen. Und am nächsten Tag erfährt er, dass da jemand ums Leben gekommen ist. So, das die ersten 1,5 Seiten und das noch mit Status Quo. Rockin' All Over the World und wie er die Platte abfeiert. Und da habe ich gedacht, ey krass, das ist Knausgard, das ist ja total lesbar. Und dann, und ich muss sagen, es liest sich total easy. Das ist nichts mit anstrengender Literatur, überhaupt nicht. Aber es hat mich dann nicht so gepackt und dann habe ich nach 100 Seiten von 1000, habe ich dann das erstmal beiseite gelegt. Er feiert halt auch so kleine Momente, ob einer sich einen Kaffee macht oder auf Toilette geht und so. Er beschreibt das halt alles immer sehr ausführlich und mir war das Buch dann irgendwie zu langsam. Und bei 1000 Seiten, das war mir aber von vornherein klar, da muss es mich packen, sonst halte ich die nicht durch. Und es war wirklich so ein bisschen schade.
Weil der aber Junge ist kommt doch jetzt gut, weil du jetzt so zu diesem Namen mal so eine Verbindung hast und du hast mal reingelesen und du kannst dir darunter was vorstellen. Ich habe mich da irgendwie gar
total,
nicht...
Total. Und weißt du was? Und jetzt, ich habe das Buch schon zurückgegeben, habe ich aber auch eigentlich auch wieder ein bisschen Lust weiterzulesen. Aber die Geschichte ging eben nicht wirklich schnell voran. Und es geht um diesen 19-Jährigen, der gerade vom Militärdienst zurück ist, kommt wieder nach Hause. Mit seiner Mutter versteht er sich auch nicht. Er hängt dann erstmal rum. Er weiß auch nicht genau, was er so tun soll. Und dann trifft er sich mit seinen alten Kumpels wieder. Dann geht er auch wieder in die alte Fußballmannschaft, träumt von seinem toten Vater und hat immer das Gefühl, der will mir etwas mitteilen. Und dann versucht er, mehr über ihn zu erfahren. Und aus dem Inhalt weiß ich, aus der Inhaltsangabe, in der Garage findet er dann alte Unterlagen und darunter Liebesbriefe einer russischen Frau, für die der Vater wohl die Familie verlassen wollte. So, und es stellt sich heraus, dass Sievert, so heißt der Held, in Russland eine Halbschwester hat. Aber diese ganzen letzten Angaben, die habe ich nach 100 Seiten noch nicht erreicht. Also mir hat es in gewisser Weise gefallen, es hat sich wirklich gut gelesen, aber es war mir zu wenig, um dran zu bleiben.
Ja.
Schade eigentlich, ne? Aber vielleicht hole ich es mir dann doch nochmal. Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit.
Entschuldige, wenn du das über die Bücherei machst, musst du es wahrscheinlich 7-mal verlängern lassen, bis du da mal durch bist.
Ich glaube, das leiht so oft keiner aus. Von daher, das ginge dann auch. Aber das ist halt so ein Ding, 1000 Seiten. Ich meine, und wir hatten es vorhin erst auch davon, 1000 Seiten.
Ja, aber ich finde, das ist so unterschiedlich. Also manche 1000 Seiten Bücher lesen sich wirklich, als hätten sie nur 100 und manche 100 Seiten Bücher lesen sich, als hätten sie 1000. Also das ist wirklich, die pure Seitenanzahl ist es, finde ich, gar nicht so. Aber man hat halt eine Berührungsangst, dann überhaupt mal anzufangen, weil man sich denkt, oh Gott, da tue ich mir ja was an mit so einem dicken Wälzer. Aber wenn es was Gutes ist, ich sage nur wieder, A Little Life, ja. Was du in deinem nächsten Urlaub mal lesen musst.
A Little Life. Von wem war das nochmal?
Hanya Yanagihara. Ein wenig Leben heißt es auf Deutsch. Und genau, und das hat ja auch, glaube ich, 1000 Seiten oder sowas. Und das ist ja so eins, was du gar nicht weglegen möchtest. Das möchtest du am liebsten in einem Rutsch durchlesen. Und da fällt es gar nicht so auf. Und andere Bücher, da denke ich mir immer, wieso hat dann der Lektor oder die Lektorin nicht gesagt, hey, können wir die 200 Seiten nicht streichen, wo du die ganze Zeit nur über das Kaffeemachen redest? Weißt du? Also
ja. Ja, Kaffee machen, ja. Kann Knausgard auch super sowas beschreiben, wie eine Mahlzeit zubereitet wird. Ja, mich interessiert, ob unseren HörerInnen dann tatsächlich auch jemand dabei ist, der den Knausgard auch abfeiert und sagt, ich habe es gelesen, es war ganz toll. Denn der wurde für seine Trilogie, die er da wohl vorher hatte, ich weiß im Moment nicht mehr, wie sie heißt, wurde er teilweise sehr gefeiert und teilweise auch sehr kritisiert. Ja, das sei doch reine Biografie, das hat mit Literatur nichts zu tun, außerdem reine Nabelschau. Ich weiß nicht, was der so an seinem Leben erlebt hat. Okay, das nur zum Einstieg.
Aber das
hier
ist doch ein guter Tipp. Also wenn jemand da draußen das schon mal den abfeiert und Knausgard-Fan ist, dann gerne mal schreiben an liesunddas@gmail.com oder eine Sprachnachricht hinschicken, aber ihr könnt auch einfach nur schreiben. Und schreibt mal, was an dem so toll ist, warum der so gefeiert wird.
Das klingt aber auch geil. Ich lese Knausgard.
Ja, das hat so ein bisschen was von Kierkegaard und so.
Ich wollte gerade sagen, in Romanen, Theaterstücken wird immer Kierkegaard. Sie saß im Café am Tisch und sie las Kierkegaard. Ja. Ich wusste, da gibt es einen Ansatzpunkt. Kierkegaard, der mir gar nichts sagt, aber nur den Namen kenne ich halt, aber ich habe noch nie etwas von ihm gelesen. Aber da gilt man gleich als besonders so intellektuell.
Ja,
Kierkegaard wird immer herangezogen, wenn man irgendwie jemanden als intellektuell beschreiben möchte. So Kierkegaard. Hast du Kierkegaard gelesen?
Selbstverständlich habe ich Kierkegaard.
Okay, da bin ich ja wohl.
Vielleicht damals mal im Ethikunterricht oder so, da haben wir ganz viele solche Sachen gelesen. Ja, ich fand es gerade lustig, weil du das erwähnt hast mit den Liebesbriefen, die da gefunden wurden und der Liebschaft zu einer Russin, hast du gesagt, glaube ich.
Ja, genau.
Weil das ist so ähnlich wie das Buch, das ich heute mitgebracht habe.
What?
Ja, aber es ist nicht das, zum Glück. Es ist ein anderes.
Dann gib mir erstmal deinen ersten Satz.
Ich gebe dir die ersten Sätze, genau. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch ertragen kann. Es ist der Satz, der alles verändern wird. Er fällt eines Abends, nach einem Streit in der Küche. Ich mache Essen und wir vergreifen uns beide im Ton. Wir sagen so schreckliche Dinge zueinander und ich fürchte, dass wir es nie wieder gut machen können.
Tada. Sehr schön.
Ja.
Mein erster Satz. Mhm. Mystery, Mystery. Das sind ganz komische eigentlich. Eines Tages bekam Maskitschi-Bär so viel Honig in die Pfoten, dass er ihn nicht aufessen konnte. Deshalb füllte er ihn in einen Eimer, trug ihn aus den Bergen hinunter in die Stadt und verkaufte ihn dort.
Oh, ich habe eine Ahnung. Ist es dieses... Nee, ich sag's noch nicht. Aber du hast es schon mal hier erwähnt, gell?
Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt.
Nicht von einer Kanadierin?
Nein.
Nein.
Ach, Bär. Witzig, du denkst an das Buch Bär, was ich ja nie zu Ende gelesen habe.
Ach so, okay.
Das war mir dann ja auch zu drücken. Nein, es ist nicht Bär. Witzig, okay. Ich hab's mit Bären offensichtlich.
Ja, scheint mir so.
Ja, nein, das ist es nicht.
Okay,
freut mich umso mehr,
gespannt,
dass du es dann doch noch nicht erkannt hast. Aber Larissa, wir wollen mit deinem Tipp heute anfangen.
Wir fangen an, genau. Und zwar habe ich mitgebracht ein Buch, das mir wieder mal von einer Buchhändlerin einfach in die Hand gedrückt wurde und ich es unbesehen gekauft habe.
Oh Gott.
Und zwar... in Gräfelfing, später sprechen wir auch noch mit einer anderen Buchhändlerin dieses Ladens, von Alex Schulmann, der ist 1976 geboren, wie ich, bester Jahrgang. Das ist einer der populärsten schwedischen Schriftsteller und ich habe mich mal wieder geschämt dafür, dass man dann sowas gar nicht mitkriegt oder ich sowas nicht mitkriege.
Hab den Namen noch nie gehört.
Auch nicht, gell? Aber dort ist er wirklich sehr bekannt. Und hier in diesem Buch, das heißt Verbrenn all meine Briefe, schreibt er ganz persönlich, ganz privat eine Geschichte, die ihm selbst widerfahren ist. Denn es geht um seine Familie, um seine Großeltern hauptsächlich und um ihn selbst. Es beginnt damit, ich habe das ja gerade vorgelesen, mit diesem Streit in der Küche und der Mann bemerkt, dass seine Kinder, er hat drei Kinder, Angst vor ihm haben. Und seine Frau auch sagt, so kann es nicht weitergehen und das erschreckt ihn und er geht auf die Suche nach der Ursache. Also er merkt so an so kleinen Sachen, dass die Kinder, die Mädchen sich immer bei ihm entschuldigen, so Papa nicht böse sein und so und haben dann so Angst vor ihm und er denkt sich, hä, was ist denn da los, wieso denn eigentlich? Und dann will er eben rausfinden, warum das so ist und sucht dann aber eigentlich gar nicht so sehr bei sich selbst die Ursache, sondern bei seinem Großvater, vor dem auch alle Angst hatten. Er macht sich auf die Suche nach Dokumenten und findet heraus, dass die Großmutter, die natürlich auch Angst hatte vor ihrem cholerischen und bedrohlichen Mann, eine Affäre hatte mit einem anderen Mann. Und dieser Ich-Erzähler, also Alex Schulmein, findet die Briefe der beiden aneinander, deswegen hat mich das gerade erinnert, was du sagtest, und rekonstruiert dann diese ganze Liebesgeschichte, erfährt auch zu den Orten, an denen sie sich 1924, also wirklich schon sehr lange her, getroffen haben, 100 Jahre her. Es ist also so eine Spurensuche, eine Recherchereise, die er gemacht hat, um das eigene Handeln besser zu verstehen, das manchmal halt über Generationen vererbt werden kann, so sagt man es ja in der Theorie. Und es ist ein Buch, das zeigt, dass Angst in einer Beziehung sehr viel mit Macht zu tun hat, hier auch mit Gewalt und dass es eine ständige Bedrohung gibt im Alltag für diese Frau, für die Großmutter und dass sie dieser Gewalt aber trotzdem nicht entfliehen kann. Und es wird auch erklärt, warum das so ist, warum sie so handelt, weil man denkt ja halt immer, mein Gott, wenn du so einen schrecklichen Mann hast, dann geh halt einfach. Aber so einfach ist das alles nicht. Also ein ganz furchtbares Szenario eigentlich, ausgeliefert zu sein und keinen Ausweg zu sehen. Aber, jetzt kommt wieder mein Aber, ich habe ja bei jedem Buch irgendein Aber. Ich weiß nicht, ob sich der Autor und viele andere Leute, die so denken, nicht so einfach machen mit so einer Geschichte.
Weißt du was, du bist schon fast wie ein Literaturkritiker. Ich habe ja bei jedem Buch habe ich ein Aber. Ich kann kein Buch einfach mal so hinnehmen, weißt du, und einfach nur loben. Ich habe bei, der Satz ist so fies, ich habe bei jedem Buch ein Aber.
Ja, aber ich glaube, bei mir ist es eher keine Kritik, sondern dass ich dann so gerne mit diesem Autor oder mit anderen Leuten, die das gelesen haben, darüber diskutieren würde, weil das so viele Fragen bei mir aufwirft. Und zwar eben diese große Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, welche Rolle spielt unsere Vergangenheit, welche Rolle spielen unsere Vorfahren dafür, wie wir selber handeln? Also du schiebst ja die Verantwortung von dir weg, wenn du sagst, hey, mein Großvater war ein Choleriker, deswegen bin ich auch ein Arsch. Ja? Also das geht ja nicht. Du musst es ja trotzdem dann irgendwie merken, okay, hoppla, ich bin so wie mein Großvater und der war ganz schrecklich, also versuche ich anders zu sein. Und ich hoffe, da hört das Buch dann aber auf, ich hoffe, dass der Autor selber für sein eigenes Leben was gelernt hat von dieser Recherche und diesen Teufelskreis für seine Töchter durchbricht. Und ich habe ein interessantes Interview dann mit ihm gelesen. Da wurde er gefragt, was denkst du, hätten deine Großeltern von deinem Roman gehalten? Das habe ich blöd betont. Was denkst du, hätten deine Großeltern von deinem Roman gehalten? Und er hat geantwortet, mein Großvater hätte den Roman gehasst und er hätte nie aufgehört, mich dafür zu hassen, ihn geschrieben zu haben. Aber ich hoffe wirklich, dass meine Großmutter dieses Buch als etwas Schönes empfunden hätte, denn es war immer so, diese Männer haben um sie gekämpft, jahrzehntelang, in Büchern und in Artikeln haben sie gekämpft und sie hat nie ein Wort gesagt. Dies war meine Art, ihr eine Stimme zu geben. Also eigentlich ja auch wieder schön und versöhnlich, dass eben die Großmutter, die immer still war und die das ertragen hat, jetzt verewigt wurde und eine Stimme bekommen hat. Und ja, also das fand ich sehr nett, wie er das gesagt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gefährlich, wenn man seine eigenen Unzulänglichkeiten auf die Großeltern schiebt.
Ja, total. Das geht gar nicht. Also was du in deiner eigenen Kindheit erlebt hast, das prägt dich natürlich unendlich, überhaupt keine Frage.
Ja.
Aber bei Großeltern, na gut. Man sagt ja bei manchen Dingen, dass sie sich auch wirklich genetisch übertragen.
Genau.
Also wir reden nicht
Hunger
nur von Krankheiten, aber auch so, ja, ich weiß auch nicht, so Ansichten oder Empfindungen und ja, aber gut, darüber weiß ich nicht mehr. Aber auf Großeltern etwas schieben, das geht eigentlich nicht.
Genau, das Buch heißt Verbrenn all meine Briefe von Alex Schulman. Wie gesagt, sehr populärer schwedischer Schriftsteller. Und jetzt habe ich auch mal was von ihm gelesen.
Klingt aber interessant.
Ja,
klingt
auch
gut, finde ich.
Es ist auch wirklich toll geschrieben. Und ebenso diese, es ist spannend. Es ist eigentlich, also Christine Westermann hat gesagt, es wäre wie ein Krimi, weil man dann halt immer wissen will, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Und weil er eben so auf Spurensuche ist und hier noch einen Brief findet und da noch was rausfindet und es dann so rekonstruiert. Also insofern die Geschichte, er wurde auch gefragt, ob er denn da was dazu erfunden hat oder ob er dann die Geschichte auch vielleicht geändert hat, damit es spannender ist oder so. Und dann sagt er, nee, das war gar nicht nötig. Das ist ein Märchen im Märchen. Also das ist einfach so passiert in der Wirklichkeit und er musste es nur erzählen. Und das ist, ja, wenn man so eine Geschichte in der Vergangenheit selber findet, natürlich für einen Schriftsteller wunderbar.
Es ist wieder soweit. Wir sprechen mit einer Buchhändlerin und lassen uns mal hier ganz fachfrauisch beraten. Larissa, du hast sie ausgesucht diesmal, denn sie ist bei dir um die Ecke irgendwo, ne?
Nee, sie ist am anderen Ende von München und zwar in Gräfelfing.
Das ist um die Ecke.
Aber
das ist um die Ecke von mir aus.
Meine ganz liebe Freundin wohnt da und wir gehen gegenüber oft Sushi essen. So kam das nämlich alles. Und wir haben uns Sushi bestellt, weil wir das meistens mitnehmen und dann woanders essen. Haben Sushi dort bestellt und es dauert dann 20 Minuten, bis es fertig ist. Und dann dachte ich mir, was machen wir so lange? Oh, da gegenüber ist eine Buchhandlung. Gehen wir doch da mal rein. Und so kam das, dass ich dann in dieser wunderschönen Buchhandlung war. Und bis jetzt, ich war jetzt zweimal da, glaube ich, oder dreimal. Und ich habe immer ganz, ganz tolle Buchhändler und Buchhändlerinnen gefunden, die mir ganz, ganz fantastische Bücher empfohlen haben. Unter anderem auch das Buch, das ich heute hier dabei hatte. Und insofern, diesmal, wir kennen uns noch nicht persönlich, Verena, aber wir hatten dann geschrieben. Und du wolltest lustigerweise Prima Facie mitbringen, gell? Das hatten wir aber allerdings schon hier. Aber das ist das Buch
Richtig,
der Stunde
genau,
momentan, scheint mir.
Genau. Ja, da gehe ich jetzt auch am Mittwoch zur Vorpremiere ins Residenztheater. Auch ein großer Tipp, ab 1. März läuft es im Residenztheater als, ich glaube, ein Personenstück. Mhm. Das ist auch ganz toll sein.
Als Monolog. Ja, Verena Herz ist das von der Buchhandlung Cola in Gräfelfing.
Genau. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und was hast du mitgebracht statt Prima Facie?
Genau, ich habe im Endeffekt für mich für das Gegenteil des kurzen Prima Facie-Titels entschieden und, glaube ich, einen der längsten Titel des Bücherfrühlings mitgebracht. Und zwar, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, von der österreichischen Autorin Julia Joost.
Der Name ist mega.
Der Titel,
wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel fletscht.
Genau, hinauffletscht. Das ist sogar noch länger.
Ganz
genau. Genau. Und was ich gleich vorab sagen möchte, der Titel ist im Endeffekt Programm. Also die Sprache dieses Romans ist genauso überbordend, wie der Titel das schon andeutet. Das ist eine wahnsinnig großartige, überbordende Sprache, die wie so eine Lawine die Karawanken runterrauscht. Also das ist der Wahnsinn. Es ist aber nichts... Und das finde ich eigentlich die große Leistung. Nichts künstlich an dieser Sprache. Also das ist wirklich ganz besonders.
Und worum geht es? Wer ist so die Hauptfigur? Und was sind die Karawanken? Genau. Die Karawanken ist ein Gebirgszug?
Genau, das ist ein Gebirgszug zwischen Österreich und Slowenien. Das heißt, es spielt in einem fiktionalisierten Dorf in Kärnten. Dieses Dorf wird als Kratschbach oder es ist der Kratschbacher Hof, auf dem das 11-jährige Mädchen, um das es geht, lebt. Und im Endeffekt diese Hauptfigur, deren Namen man nicht erfährt, das ist eine Ich-Erzählerin, die liegt unter einem Umzugswagen und beobachtet von da aus den Umzug ihrer Familie vom Kratschbacher Hof weg. Und während sie da so liegt, was ich finde ich auch einen sehr guten kompositorischen Clou finde, die liegt unter diesem Umzugswagen und sieht im Endeffekt immer nur die Füße der Erwachsenen. Es kommen immer mehr Leute, die sich dann auch verabschieden. Und aus dieser Sicht erzählt sie im Grunde genommen ihre Kindheit. Ihre Kindheit, das ist eine queere Kindheit im reaktionär konservativen Dorf. Das spielt eine Rolle natürlich, aber es spielt überhaupt keine Hauptrolle. Es ist im Endeffekt wird darüber ganz natürlich berichtet. Ein Hauptmotiv in diesen Erinnerungen, das immer wieder auftaucht, ist der Tod von einem ehemaligen Mitschüler Franzi, der bei einer Mutprobe umkommt. Und zwar soll er, bietet natürlich schöne Interpretationsmöglichkeiten, wie er umkommt. Er soll einen SS-Dolch aus einem Brunnen holen und ertrinkt dabei. Ich möchte da gar nicht so sehr in die Diskussion der Vergangenheitsbewältigung in Österreich einsteigen. Aber natürlich könnte man auch in die Richtung dann denken bei diesem Todesfall. Und dieser Tod kommt eben immer wieder hoch und sie erinnert sich immer wieder an Details oder an auch den Umgang der Erwachsenen damit. Aber es ist auch sehr viel mehr, also sehr viel mehr in diesem Roman vorhanden als dieses traumatische Kindheitserlebnis. Zum Beispiel Erinnerungen an ganz zarte, berührende, aber auch einfach auch sehr witzige Geschichten teilweise. Also sie als Kind ist sie eben oft nicht nur unter diesem Umzugswagen, sondern sie versteckt sich auch oft unter einem Tisch, während ein Stammtisch stattfindet und weiß, wer wen im Dorf betrügt und also die ganzen Erwachsenengeschichten.
Schön. Mir gefällt vor allem, dass es eine so lebendige Sprache hat und dass der Titel Programm ist, denn sowas liebe ich ja. Ich liebe ja tolle Bilder mit einer bunten Sprache, mit viel ja, Ideenreichtum und Originalität. Ich glaube, da bin ich gut aufgehoben in dem Buch, oder?
Ja, also es fließt durchgängig auch diese wunderschöne, charmante Kärntner Mundart ein. Wer zufällig in München und in der Umgebung wohnt, wir haben Julia Joost am 24. April bei uns in der Buchhandlung zu Gast.
Naja, ist das super. Dann lade ich herzlich an. Und die kann hoffentlich ihren eigenen Dialekt, ihre eigene Mundart.
Das hört sich fantastisch an. Allein der Titel hört sich aus ihrem Mund noch mal schöner an.
Sehr schön. Toll. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Sushi-Besuch bei euch.
Ja, sehr schön. Ja, freut mich. Es lohnt sich doch, gute Nachbarn in der Nacht.
Genau. Das befruchtet sich gegenseitig hoffentlich. Vielleicht gehen ja auch die Buchhändler dann rüber zum Sushi-Essen und andersrum. Genau. Also vielen, vielen Dank, Verena Herz von der Buchhandlung Cola in Gräfelfing. Und das Buch nochmal von Julia Joost, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Das ist wirklich ein genialer
Titel.
Danke
euch.
Der Titel des Jahres. Dankeschön. Tschüss.
Ich danke euch. Tschüss. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Das hast du aber gut ausgesucht. Das ist so clever von dir. Weißt du, da holst du das Sushi und dann 20 Minuten warten, rüber in den Buchladen. Das ist genial.
Ja, du, das muss man schon ausnutzen. Aber deswegen ist es auch so ein bisschen das teuerste Sushi, das ich jemals gegessen habe, weil ich dann jedes Mal wieder mit 5 Büchern zusätzlich heimkomme. Aber die empfehlen wirklich tolle Sachen. Da sind ganz, ganz tolle Leute, die da arbeiten, wie in sehr, sehr vielen kleinen Buchhandlungen. Ich bin da immer wieder begeistert, was die einem dann so für Bücher empfehlen. Und die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und sind dann so, weißt du, das ist so süß, wenn du einfach sagst, geben Sie mir jetzt einfach mal 4 Bücher und ich kaufe die dann. Und dann gucken sie erstmal groß und dann merkst du, dass das so diese Verantwortung der Buchhändlerseele auch trifft, weißt du, dass man dann denkt,
zu Recht.
Ich will dir jetzt natürlich nicht irgendwas empfehlen, weil normalerweise sagen sie ja dann, worum es geht und dann sagst du ja, nein, weiß nicht. Und ich sage halt gar nichts, sondern ich sage einfach, geben Sie es mir. Wenn Sie sagen, das muss man gelesen haben, dann lese ich das. Und dann sind die, dann laufen die so durch den, so mit suchenden Blicken, schauen sie die Regalbretter an und die ganzen Bücher und kommen dann immer auf ganz, ganz tolle Sachen. Also ja, macht das einfach. Vertraut euren Buchhändlern und Buchhändlerinnen. Die sind eigentlich immer grandios.
Ja, ich finde das immer noch sehr mutig von dir. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich das einmal hier bei mir zu Hause mache mit einem Buchhändler und habe dann aber wirklich Angst, dass mir das Buch überhaupt nicht gefällt. Ich habe wirklich Angst. Und
aber was ist worst case, legst du es weg, oder? Oder hast du Angst, dass du dann nächstes Mal wieder hingehst und dem sagen musst, ich fand's doof?
Vielleicht alles ein bisschen davon.
Ja, weil das ist
und
das Bessere.
Natürlich möchte man natürlich auch nicht umsonst das Geld ausgegeben haben. Also wenn wir von einem Taschenbuch für 10, 11 Euro reden, ist das was anderes als vielleicht 29, 39 Euro.
Ja, ja, das stimmt. Aber ja. Also ich kann nur sagen, ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Ich habe, glaube ich, keines der Bücher weggelegt, sondern sie alle wirklich gerne gelesen. Der Aspekt, den sehe ich schon. Ich gehe halt immer in Buchhandlungen, wo ich danach normalerweise, außer bei diesem Sushi-Fall, jetzt nie wieder hingehe, weißt du? Und dann ist eigentlich egal, wenn ich das blöd fand. Mein Ziel wäre ja eigentlich, so eine perfekte Buchhändlerin zu finden, die dann meinen Geschmack so gut kennt, dass sie mir dann immer schon, wenn ich zur Tür reinkomme, so ein Paket entgegenstreckt und sagt, das sind deine Bücher für diesen Monat oder dieses Jahr oder so. Das wäre, ja.
Aber wie machst du das? Sagst du denen, ich meine, von dir weiß ich, dass du einfach sagst, geben Sie mir irgendetwas, von dem Sie überzeugt sind. Oder nennst du ihnen drei Referenztitel, die dir besonders gut gefallen? Das machst du nie.
Das mache ich eigentlich nicht, nur wenn sie danach fragen. Also letztes Mal, die hat danach gefragt und dann habe ich ihr halt meine drei Lieblingsbücher von letztem Jahr genannt. Und ich sage immer, kein Krimi, kein Kitsch. Weil sonst kommen, also ich glaube, Buchhändler kommen per se nicht mit so Frauenliteratur, aber sowas lese ich halt generell eigentlich eher nicht. Und Krimis lese ich halt auch nicht, weil ich einfach lieber andere Dinge lese. Und insofern, wenn wir da so bei Letristikregal sind. Und die geben dann auch meistens eine schöne Auswahl zwischen aktuellen Hardcovern und Taschenbüchern. Also ich könnte ja trotzdem sagen, von den 5, die sie mir geben, nehme ich dann nur 2 oder so. Aber in der Regel interessieren sie mich halt alle und dann werde ich arm.
Ja, kein Krimi, kein Kitsch. Das gefällt mir.
Ja.
Wir haben ja auch immer einen prominenten Gast hier bei uns. Und diesmal sitzt unser Gast sogar in Italien, denn da ist Cornelia Funke zu Hause. Es war schon Stress jetzt gerade. Du hast die Handwerker kurzfristig im Haus gehabt.
Ja, also heute Morgen kamen dann also italienische Handwerker, ein Gärtner, der hier immer mal dreimal die Woche hilft, was absolut notwendig ist. Ich habe ja einen ziemlich großen Hügel, bei dem wir auch große Gartenprojekte machen. Ja, ich sprach also Italienisch mit denen. Dann hatte ich gerade ein englisches Frühstücksbuch neben dem Teller liegen und ich wusste, ich spreche gleich mit euch Deutsch. Da habe ich gedacht, ich sortiere meine Worte jetzt noch mal einen Moment. Also wundert euch nicht, wenn jetzt plötzlich drei Sprachen manchmal rauskommen.
Nein. Das ist aber genau die Frage, die ich eigentlich die ganze Zeit schon auf der Zunge liegen habe, weil ich nämlich das wunderschöne Gespräch gehört habe bei Freiheit Deluxe, dem Podcast von Jagoda Marinic mit dir. Das war wirklich, also kann ich allen empfehlen, ein sehr, sehr schönes Gespräch von euch beiden. Und da hast du ja erzählt, du hast 20 Jahre in den USA gelebt und jetzt in Italien. Und ich dachte mir, wenn dein Hauptberuf eben die Schriftstellerei ist, also die Sprache, dein wichtigstes Werkzeug, wie schaffst du es, dass du dieses Deutsch nicht irgendwie verlernst oder dass du noch so nah am Deutschen dran bist? Wenn du in deinem Alltag immer in anderen Sprachen unterwegs bist?
Also da habe ich mir lange Sorgen drüber gemacht, gerade in den USA, wo ich nicht so viel deutschen Kontakt hatte. Ich hatte nachher ja oft junge Künstlerinnen aus Deutschland zu Besuch, das macht es schon mal besser. Aber ich merke schon, dass mein Deutsch wieder deutlich fließender oder selbstverständlicher geworden ist, seit ich hier lebe. Denn, große Überraschung, Deutschland und Italien sind ja wirklich aufs Unsäglichste und Dichteste verbunden miteinander. Das wusste ich gar nicht.
Das stimmt
so.
Aber nicht. Die haben überhaupt gar nichts miteinander gemeinsam, Cornelia. Und zwar überhaupt gar nichts.
Das heißt, Deutsche, die fließend Italienisch sprechen, Italiener, die fließend Deutsch sprechen. Tausende von Jahren von Invasionen, Kollaborationen, gegeneinander und füreinander. Da ist doch wohl so ein ganz seltsames Gemisch unserer beiden Kulturen passiert, was ich sehr aufregend finde. Und das hat auch das Arbeiten hier bislang sehr aufregend gemacht. Ob man mit einer deutschen Schule arbeitet, die lauter italienische Schüler hat oder plötzlich Workshops bei der Biennale macht, die das ganz aufregend findet, dass da auch deutsche Künstler dann mit den Kindern arbeiten. Also bislang ist das alles unglaublich. Ich mache mir Sorgen um mein Englisch. Okay. Denn ich habe es 16 Jahre gebraucht, um darin wirklich professionell schreiben zu können. Mhm. Und tue das wirklich sehr, sehr gern von Zeit zu Zeit. Das heißt, da muss ich jetzt mal sehen, was wird. Es kommen natürlich viele Künstler, mit denen man Englisch redet. Aber ich denke immer mal wieder über einen zweiten Standort meines Projekts für Künstler in England nach, um die Sprache zu halten. Das Deutsche,
Well, we can talk English now, Cornelia. It's no problem. So the next question, even if you can't find the words in German, the good thing is you can make up all sorts of words. And it wouldn't...
He sounds quite British, I have to say.
Well, or you prefer the American accent. Or how you don't.
No, actually I prefer the British, okay.
Ich habe mich ja gefragt, also du kannst dir ja deine deutsche Sprache so zurechtlegen, wie du willst, denn das Ganze ist ja mehr oder weniger eine Fantasiewelt, deine Tintenherzwelt, und da gibt es jetzt einen neuen Band, die Farbe der Rache. Und ich habe mich ja gefragt, kann man in Fantasy eigentlich alles schreiben, weil alles möglich ist? Bei realistischen Geschichten braucht es oft ein bisschen Logik, ein bisschen Authentizität. Welche Regeln gibt es eigentlich für Fantasy?
Ja, ich musste jetzt ja erstmal ganz heftig widersprechen, nicht? Fantasy ist ja immer über diese Welt. Fantasy ist ja nur eine Verkleidung, damit du dann diese Welt besser verstehst und besser und deutlicher siehst.
I knew you were gonna say that.
Ja. Fantasy befreit dich von dieser seltsamen, nur menschlichen Perspektive, die sogenannte realistische Geschichten so leicht haben. Denn wenn wir uns die mal genauer ansehen, spielen die ja meistens nur in einer menschenbestimmten Welt. Also man kann sich nicht vorstellen, plötzlich ein Fell oder Federn zu haben in einer realistischen Geschichte. Man kann sich nicht vorstellen, man schlüpft jetzt mal in die Gestalt einer Nachtigall oder eines Bibers. In der Fantasy kannst du das. Das heißt, für mich bedeutet Fantasy, über alle Aspekte dieser Welt zu schreiben. Alle ist natürlich größenwahnsinnig, über einige Aspekte dieser Welt, die uns so leicht entgehen und für die wir so erschreckend blind geworden sind. Deswegen hurra fürs fantastische Erzählen.
Geworden sind heißt, das war früher mal anders.
Ja, ich glaube, als unser Leben davon abhing, zu wissen, warum das Moos auf der Seite des Baumes wächst und wo man denn etwas finden kann, was man essen kann. Oh ja, ich glaube, das Wissen von sogenannten indigenen Völkern oder von jedem Stamm in Neuguinea, in Papua-Neuguinea, ich weiß, das ist kein politisch korrektes Wort, aber ich weiß kein anderes. Das ist ja ganz erstaunlich, dass die ein viel größeres Wissen über diese Welt haben als wir. Und wir meistens Wissen definieren als eine vollkommen abstrakte Größe, die oft auch vollkommen unabhängig davon ist, ob sie nützlich ist. Wir sind ja so ein bisschen wie so Eichhörnchen und sammeln permanent Wissen. Oh, ich weiß das. Oh, ich kenne das. Oh, ich weiß tausend Namen. Oh, ich habe das gelesen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gecheckt. Ja, und was nützt dir das in einem Zusammenarbeit mit diesem Planeten? Nicht gerade viel. Das ist ja etwas, was wahrscheinlich schon 2000 Jahre so vor sich geht und wahrscheinlich eine ziemliche Sackgasse ist.
Ja. Bei deinem neuen Buch sind auf jeden Fall auch die bekannten Figuren alle wieder dabei. Der Staubfinger, ja, hier bekannt als der beste Feuerspucker. Wir haben Orpheus, den fiesen Vorleser, der die Tintenwelt ja nach seinen Wünschen gestalten wollte, aber gescheitert ist zunächst einmal. Ja, das sind jetzt auch wieder diese zentralen Figuren. Und es gibt zum ersten Mal den echten Namen von Staubfinger und auch vom besten Freund, dem schwarzen Prinzen, nämlich Nardo und Niame. Wie kommt's, dass die plötzlich echte Namen bekommen?
Ja, also Staubfinger hatte seinen schon länger. Und zwar habe ich manchmal so Notizbücher, in denen ich über meine Charakter so ein paar Eigenschaften geschrieben habe. Also fast dann Who is Who. Nicht? Und bei Staubfinger habe ich mir irgendwann gefragt, ja mal, wie heißt denn der eigentlich? Der ist Italiener, muss einen italienischen Namen haben.
Stimmt, wie heißt der Name, Nachnamen noch? Wie heißt der mein Nachnamen?
Oh, also? Du, ich habe den Namen irgendwo in einem Notizbuch stehen, aber ich kann ihn dir jetzt nicht sagen. Ich spreche ihn immer mit dem Vornamen an. Das heißt, also Nardo, ja, war schon lange da. Niame, das war, als ich mir überlegte, was denn seine Ursprünge vielleicht sind und wo denn seine Familie irgendwann vielleicht mal hergekommen ist. Denn er ist ja Italiener auch, genauso wie Staubfinger. Aber da gibt es ja noch andere Ursprünge dieser Familie. Und da habe ich diesen wunderbaren Namen eines alten Gottes gefunden, nämlich Niame. Und ja, ich dachte, ach, das ist er. Ich kriege immer so eine Gänsehaut, wenn ich den richtigen Namen für eine Figur erraten habe.
Ah, herrlich. So, Cornelia, wieder zurück mit noch einem weiteren Band. Und Cornelia ist aber auch wirklich genauso wie Maggie in der Tintenwelt eine Bücherfresserin. Du liebst Bücher, du feierst Bücher. Und deswegen sind wir, Larissa, extrem gespannt, oder? Auf den Buchtipp.
Sehr, sehr. Und vor allem, in welcher Sprache du dann liest, will ich auch noch wissen.
Oh, ich soll da auch lesen. Und das geht bei dem Buch gar nicht.
Ja, nein, bei dem aber Buch wenn geht du das, sie liest.
Ja, in welcher Sprache? Ja, ich fange gerade an, italienische Bücher zu lesen, aber Das ist also ungefähr Schneckentempo. Ne? Das ist, ja, also ich glaube, eine Schnecke würde schneller über die Seite kriechen, als ich lese. Aber inzwischen kann ich das, wenn ich ganz viel Geduld habe. Ich lese die fast immer Englisch. Das tue ich, seit ich 16 bin. Ich weiß nicht, warum. Ich liebe es, auf Englisch zu lesen. Und ich lese ja seit 7, 8 Jahren fast nur, eigentlich nur Non-Fiction. Das heißt, alle möglichen Dinge, alle möglichen Bücher, die mir die seltsamsten Dinge über die Welt erzählen. Ich lese gerade ein Buch, was aber nicht meine Empfehlung ist. Das heißt Rebirding. Und das geht darum, wie England all die Vögel zurückbringt, die ihnen abhanden gekommen sind, nämlich 55 Millionen. Ja.
Gott.
Ja. Ja, yeah, und das lese ich gerade und musste mich also aus dem Englisch reißen. Ihr seht, ich spreche jetzt Deutsch.
Und zwar extrem gut.
Gott sei Dank. Und dann habe ich mir überlegt, ich empfehle heute ein Buch, was gar keine Worte hat. Weil ich natürlich auch hier so viel mit jungen Illustratoren arbeite, dass das ein Thema ist, was ja auch in der Farbe der Rache vorkommt. Wie mächtig sind denn eigentlich die Bilder? Nicht? Und was passiert, wenn wir keine Worte brauchen? Wir haben das hier gerade, wir haben eine junge Künstlerin aus Costa Rica hier. Und für Raquel ist das sehr anstrengend, mit uns Englisch zu reden. Die wird viel lieber Spanisch reden. Und redet mit meinen italienischen Freunden dann auch Spanisch, weil die verstehen einander. Und so haben wir dann hier Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch. Und da wünscht man sich schon manchmal, weil nicht, man hätte eine gemeinsame Sprache.
Erzähl uns, was hast du mitgebracht? Jetzt bin ich echt neugierig.
Also, das ist ein Buch, das heißt auf Deutsch Das neue Land. Auf Englisch heißt das The Arrival. Ich finde das sehr interessant, was da für ein anderer Titel gewählt wurde. Und es ist von einem Künstler, den ich für den größten Illustrator, lebenden Illustrator halte. Und zwar Sean Tan. Australier, asiatischer Herkunft. Und er hat, wie ich finde, ein unvergessliches Buch. Man könnte es eine Graphic Novel, man kann es ein Bilderbuch nennen. Über die Erfahrung gemacht, dass man sein Land verlassen muss, aus verschiedensten Gründen. Es geht in diesem Fall um das unfreiwillige Verlassen. Und ein anderes findet und wie seltsam und exotisch dieses andere Land einem vorkommt. Und er hat da so einen, wie ich finde, unglaublich klugen Weg gefunden, uns das zu erklären, wie sich das anfühlt, plötzlich in einer anderen Kultur zu leben, indem er, und da sind wir wieder beim Fantastischen, fantastische Bilder für dieses andere Land gewählt hat. Man erkennt immer so ein bisschen, dass das vielleicht wie Amerika oder wie Australien aussieht, nicht? Aber eigentlich sieht es auch nicht so aus. Und die Tiere hat man auch noch nie gesehen, die da vorkommen. Aber genau das ist ja die Erfahrung eines Immigranten, nicht? Es gibt auch eine fiktive Sprache, die ab und zu so in Schriftsprache vorkommt, die es aber nicht gibt. So, dass man dieses Fremdsein mit jedem Bild, was er da so magisch zeichnet, sogar ohne Farbe, das ganze Buch ist in so einem Sepia-Braun gezeichnet, mit jedem Bild versteht man mehr, wie sich das anfühlt, wegzulaufen, weil man einfach keine andere Wahl hat, in einem Land anzukommen, das einem zutiefst fremd ist. Und er beschreibt dann all das, was dann verstörend ist. Die großen Fabriken, in denen man plötzlich arbeiten muss, obwohl man vielleicht vorher ein Professor an einer Universität war. Nicht? Die Angst vor dem, was da alles kommt. Und dann gleichzeitig das, was uns alle dann immer wieder tröstet, andere Menschen. Das Finden neuer Freunde. Das Zusammenkommen. Und neue Gemeinschaften zu formen in diesem fremden Land. Und dann auch voneinander zu lernen, was der eine mitgebracht hat aus dem Land, aus dem er fliehen musste, was der andere schon weiß über das Land, in dem er nun seine Heimat baut. Und es ist so unvergesslich, weil es ganz ohne Worte daherkommt und nur mit den wirklich unglaublich schön gezeichneten Bildern.
Ja, und ich weiß ja, Cornelia feiert IllustratorInnen ab. Sie hat auf ihrer eigenen Webseite, hat sie ihre liebsten IllustratorInnen auch noch vorgestellt. Und insofern, und ich liebe ja auch Graphic Novels. Ich bewundere diese Menschen unendlich. Und ich habe gerade schon reingeguckt, ich habe ganz kurz gegoogelt hier. Das sieht total irre und toll aus. Diese unglaublichen Bilder, auch die Figuren so schön gezeichnet.
Ja. Ja.
Tiere, die es nicht gibt. Ganz genau. Ja, hohe Häuser, irgendwelche Riesenstatuen, die über der Stadt ragen, neben dem Fluss oder dem Hafen. Ganz toll. Ja. Ich bin begeistert.
Ach, das freut mich doch ungemein. Dann habe ich ja doch das Richtige ausgesucht. Ja, es ist für mich eins der unvergesslichsten Bücher, die mir je begegnet sind. Und ich habe so gut wie alles von Chantin hier im Regal stehen, weil er einen immer wieder überrascht mit dem, was er zeichnet und macht und wie er einen lehrt, die Perspektive zu ändern und die Welt anders zu sehen und nicht durch die Augen von anderen. Und ich glaube, wir haben ja nie etwas mehr gebraucht als das, als diese Fähigkeit. Und Bücher können das doch so wunderbar beibringen. Auf ganz unbeibringerische Weise, nämlich durch Spaß.
Cornelia, genau. Dann grazie per oggi. Ja. Grüße nach Fraggina in die Toskana. Dort lebst du seit einiger Zeit.
Grazie mille, fantastisch.
Wir freuen uns auf bald mal wieder.
Ja.
Ich habe fast das Gefühl, Cornelia müsste regelmäßiger Dankeschön. Gast werden. Ich glaube auch, dass ihr das selber gut tun würde.
Ja, das wäre schön. Aber die hat genug zu tun, fürchte ich. Die muss ja so viel lesen.
Nein, sowas mache ich immer gerne. Solange ich nicht in den Zug steigen muss oder auf den Flieger. Ja. Und ihr könnt natürlich auch mal in die Toskana kommen.
Ja, dann zeichne meine Folge einfach mal vor Ort auf. In deiner Bibliothek.
Na, denn da habe ich ein professionelles Soundstudio.
Wow.
It's a deal.
Das haben mir zwei Freunde, die Music Producer sind, eingerichtet.
Super.
Und da kann ich Radioqualität aufnehmen.
Wir
ich dachte
jetzt
nur
gar
jetzt.
Gar nicht neidisch. Nein, nein, nein. Tonstudio in der Toskana.
Ihr kommt da. Ihr kommt einfach. Ja, 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 ja.
Aber das ist doch gut. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis
genau.
Dann.
Wunderbar.
Bis dann. A presto. Okay. Bis
ciao,
bald.
Ciao, a
Cornelia Funke.
Ciao, ciao.
Okay, war wieder.
Noch ein Satz.
Wir haben einen schönen Satz wieder dabei. Mhm. Ja, du hast auch einen?
Ich habe was Langes, ja.
Meiner lautet folgendermaßen. Es war ein Krankenhaus, das selbst ein Krankenhaus brauchte, weil es an Ausrüstung fehlte. Das weiß auch nichts mehr hängen geblieben damals. Es war ein Krankenhaus, das selbst ein Krankenhaus brauchte. Es ist aus dem Roman Apeirogon von Colin McCann, der ja vor einigen Jahren wirklich ein extrem gewaltiges, unglaublich originelles Werk zum Palästina-Konflikt geschrieben hat. Und das ist ein Roman, der sich aus lauter Miniaturen zusammensetzt. Das sind 1000 Kapitel und manche bestehen nur aus einem Satz.
Okay.
Ja, und der Konflikt wird da aus, das ist natürlich jetzt leider so wahnsinnig aktuell, dieser Konflikt wird da aus vielen Perspektiven mit vielen kleinen Geschichten erzählt. Und es geht vor allem um Rami und Bassam. Der eine ist Israeli, der andere ist Palästina. Und sie teilen aber ein Schicksal, nämlich jeweils ihre beiden Töchter sind ums Leben gekommen. Die eine durch einen palästinensischen Selbstmordattentäter, die andere durch die Kugel eines israelischen Grenzpolizisten. Beides wahre Geschichten. Es gibt sie im echten Leben, Rami und Bassam. Und dieser Konflikt wird damit so ganz vielen kleinen Details erzählt. Wie zum Beispiel, das habe ich auch noch in Erinnerung, israelische Soldaten werden vor dem Einsatz fotografiert und müssen dabei immer auseinanderrücken. Die dürfen nicht zu dicht beieinander stehen. Und später wurde dann klar, warum. Damit man die Gesichter der Toten besser mit einem roten Kreis markieren kann, wenn das Foto in der Zeitung abgedruckt wird. Das ist eine kleine Geschichte, die auch da erzählt wird. Es ist ein bemerkenswertes, wirklich ganz schönes Buch von einem, der auch so ganz tolle, ja, ganz tollen Stil auch hat. Ich liebe Colin McCann und das ist eben Apeirogon. Welchen Satz hast du dabei?
Ich habe was Längeres, weil ich eigentlich gar nicht den Satz toll finde, sondern über den Inhalt mit dir sprechen wollte. Und zwar interessanterweise aus einem Buch, das ich weggelegt habe. Das heißt Die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Mbuga Sarr. Und da steht drin, ein bedeutendes Buch erzählt immer nur von nichts und doch steckt alles in ihm. Fall nie mehr darauf herein, den Inhalt eines Buchs wiedergeben zu wollen, von dem du spürst, dass es ein großes ist. Das ist eine Falle, die dir von der Öffentlichkeit gestellt wird. Die Leute wollen, dass ein Buch von etwas handelt. In Wahrheit handelt nur ein mittelmäßiges, schlechtes oder banales Buch von etwas. Ein bedeutendes Buch hat kein Thema und spricht von nichts. Es versucht einfach nur, etwas auszudrücken oder zu entdecken. Aber dieses einfach nur ist schon alles und dieses etwas ebenso. Und da saß ich da und habe mir gedacht, was? Ich glaube, ich weiß schon, was er sagen will, weil mir geht es auch manchmal so, dass ich am Ende eines Buches, das ich total toll fand, mir denke, und worum ging es da jetzt eigentlich? Also manche Bücher brauchen ja keinen keine tolle Story oder kein tolles Ende oder sowas und kein Spannungsbogen, sondern tolle Sprache, tolle Personen, denen einfach der Alltag widerfährt und du liest es gerne und am Ende merkst, ja, eigentlich ist gar nichts passiert. Ja, das gibt's schon. Aber ob man das so verallgemeinern kann, dass ein bedeutendes Buch immer nur von nichts handelt?
Ja, das ist wieder die Nummer. Ja, du beziehst halt alles, was du da liest, immer nur auf dich selbst und deswegen machst du deine eigene Geschichte im Kopf. Ich habe neulich, und ich weiß nicht mehr, wo genau das war, einen ganz interessanten Satz gelesen. Jemand hatte darüber philosophiert, dass man eben oft gar nicht mehr weiß, worum ging es in diesem Roman. Mhm. Und das sei überhaupt gar nicht entscheidend, dass man sich noch daran erinnern kann. Das Einzige, was zählt, ist, wie reagiere ich in meinem Kopf, meinetwegen auch körperlich, auf diesen Roman, während ich ihn lese. Das sei das Einzige, was zählt. Und er könnte sich gar nicht mehr an die Geschichte bei Kafka erinnern, sondern nur noch an diesen einen Picknickkorb, der da auftauchte. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe. Vielleicht kriege ich es nochmal irgendwie raus. Und ich fand es wirklich interessant. Es geht nur darum, wie reagierst du auf eine Geschichte während des Lesens. Mhm. Alles andere ist egal.
Aber das finde ich immer so das Faszinierende an unseren Buchhändlerinnen und Buchhändlern, weil die können sich ja alles merken, worum es da geht und so. Und ich denke auch immer nur, da das Buch habe ich sehr geliebt und ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es ging. Es geht mir aber bei Filmen genauso. Also, dass ich dann den Schluss nicht mehr weiß oder so.
Ist ja auch deren Beruf, kann man ja auch immer wieder sagen.
Das stimmt. Du, ich bin jetzt total neugierig, was du mitgebracht hast, weil neuerdings sagen wir uns das ja nicht mehr vorher. Und insofern weiß ich jetzt nur, dass es um einen Bären geht und es klang ein bisschen skurril vorhin. Insofern, was hast du uns heute mitgebracht?
Es klang skurril und es klang auch ein bisschen kindisch und erstmal auch gar nicht attraktiv. Halt. Ja. Aber dieses ist ein so schönes, sehr kleines, dünnes Buch von Haruki Murakami.
Ah.
Und das ist Honigkuchen. Und es geht in dieser wirklich kleinen Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, warum das nicht Novelle zum Beispiel heißt. Weißt du so? Mhm. Aber es gilt als Roman, meine ich. Oder ist es eine Erzählung? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, es geht um Junpei und der ist Schriftsteller. Und der hat eine Spezialität, Kurzgeschichten über unerwiderte Liebe. Das ist nämlich das Thema seines Lebens. Er ist nämlich, seit er an der Uni war, in Sayoko verliebt. Und Sayoko hat aber seinen besten Freund geheiratet. Und trotzdem hat diese Freundschaft über die Jahre Bestand. Das bricht einem auch wirklich so ein bisschen das Herz. Und die beiden bekommen auch eine Tochter und die heißt Sarah. Und der Junpei lebt im Prinzip auch ein bisschen mit den beiden. Er ist 2-3 Mal die Woche bei ihnen und isst zu Abend. Und hier heißt es ja auch, seine Besuche schienen dem Paar überaus willkommen zu sein. Fast als fühlten sich die beiden in Junpais Anwesenheit entspannter als allein. Also das ist so die Grundkonstellation und mehr will ich nicht verraten, weil das Buch auch nicht besonders dick ist. Man leidet auf jeden Fall mit ihm mit und ich möchte auch eigentlich die ganze Zeit, dass er sie bekommt. Und der andere hingegen, ne, der sie gekriegt hat, das ist so ein Alpha-Typ, weißt du, der so groß, breite Schultern, Kapitän der Fußballmannschaft, so ein natürlicher Leader. Die beiden haben sich an der Uni kennengelernt und witzigerweise hat er, der Alpha-Typ, den Junpei angesprochen, damals an der Uni. Also er ist auf ihn zugekommen und Junpei war eben auch dabei, als er dann Sayoko, das Mädchen, die Frau, angesprochen hat. Und er ist auch so ganz anders, der Junpei, weißt du, während der andere eben dieser Alpha-Typ ist, sitzt Junpei lieber in seinem Zimmer, liest Bücher, hört Musik, ist im Sport eine Katastrophe und ja, und das ist so diese Grundkonstellation, eine ganz interessante Dreierkonstellation. Es ist die Geschichte einer Liebe, eine Liebesgeschichte über 80 Seiten, aber es ist diese Konstellation und diese Liebe, die eben heimlich bleibt, also glaube ich zumindest, die uns alle, glaube ich, so ein bisschen abholt. Es ist ein wunderschönes Buch. Und dieser Honigkuchen, der bezieht sich auf eine spontane Geschichte, die sich Junpei ausdenkt. Und da geht es um zwei Bären. Und als der eine, Tonkichi, keinen Lachs mehr zum Fangen hat, da fängt er an, Honigkuchen zu backen. Und den notwendigen Honig dazu hat aber sein bester Freund Masakichi, der als Bärenjunges bei den Menschen gelebt hat und deshalb sprechen und rechnen kann und so weiter. Also ist ein bisschen abgefahren, wie oft bei Haruki Murakami. Und es soll auch ein bisschen eine Allegorie auf die Geschichte sein, die jetzt da eben folgt mit Junpei. Aber so ganz genau ausgetüftelt habe ich das noch nicht. Ist vielleicht aber der Grund, diese Geschichte irgendwann doch nochmal zu lesen. Sie zeigt uns auf jeden Fall diese Geschichte, dass man einfach aus sich rausgehen und sich trauen muss manchmal und nicht zu lange hin und her überlegen soll. Das ist ein bisschen diese Quintessenz von dieser Geschichte. Und dieses Buch ist deshalb auch so eine unglaubliche Perle, weil es ganz toll illustriert ist von Kat Menschig. Ist dir die schon mal untergekommen? Die hat 19 Bilder dazu gemalt, in so ganz sparsam eingesetzten Farben, in lila, rosa, gelb, rot. Die kleine Sarah zum Beispiel liegt mit dem Kopf auf dem Kopfkissen. Ihre Decke dazu, die wird so in so ein Loch in den Boden gesaugt, das Ganze so in lila und rosa. Und auf ihr, in gelb gezeichnet, liegt der Bär aus der Geschichte. Er liegt so richtig so auf ihr drauf. Und du hast dann auch mal eine Katze, die uns anschaut, oder auch so ein Kuss zwischen wem auch immer, so Roy Lichtenstein-mäßig. Mhm. Kat Menschig, ich bin ohnehin großer Fan von ihr und mich wundert, dass dir die noch nicht über den Weg gelaufen ist. Denn es gibt im Dumont Verlag, glaube ich, gibt es von ihr eine ganze Reihe, wo sie ihre Lieblingsbücher illustriert. Und da ist dann Jamila dabei, die 12 wilden Enten, auch Romeo und Julia, Asta Nielsen im Paradies. Also Franz Kafka ist auch dabei, ein Landarzt. Moabit von Volker Kutscher zum Beispiel. Marc Benekes illustriertes Tierleben. Ich glaube, so heißt das. Das heißt doch irgendwie so ein bisschen anders. Und diese Bücher hat sie auf tollste Art und Weise illustriert. Und am liebsten würde ich die alle bei mir im Regal stehen haben. Auch wenn mich die Geschichten vielleicht gar nicht so interessieren. Das Projekt ist auf jeden Fall ein ganz tolles. Kat Menschig, bitte einmal mal nachschauen und googeln. Das ist so wunderbar und süß. Und wunderschön illustriert. In dieses Buch kann man wirklich sich versenken. Und es ist einfach eine richtig schöne Geschichte. Es geht nicht um die Sprache. Ich bin ja sonst ein Sprachfreak, ne? Und mag gerne Bilder und lebendige, bunte Bilder. Das hat ja Murakami nie. Aber die Geschichte hat mich sofort reingesogen.
Und schaut euch jetzt mal auf eurem Hörgerät. Das ist der falsche Ausdruck. Wie nennt man das denn? Man kann ja nicht mehr sagen, weil die Leute hören es ja auf dem iPhone teilweise, also auf dem Smartphone oder iPod gibt es ja nicht mehr am Rechner. Also egal, wo ihr uns gerade hört, guckt mal auf das Display. Dann seht ihr nämlich auch das Cover eingeblendet, weil Christian und ich uns immer die Mühe machen, brav Kapitelmarken zu setzen und die Cover da einzubinden. Dann könnt ihr euch nämlich dieses Buch dann auch einprägen und findet es schneller im Buchhandel. Und ansonsten könnt ihr das auch immer nachlesen auf liesunddas.com. Für mich natürlich die große Frage, es gibt ja gerade einen neuen Murakami. Hast du den schon dir geschnappt?
Habe ich noch nicht in die Hände bekommen. Ich habe angelesen schon mal. Ich weiß nicht. Ich bin ja auch Fan eigentlich von Murakami. Mhm. Habe aber Angst, dass sich das irgendwann erledigt hat. Weißt du, dann ist der 100. Brunnen, in den jemand reingefallen ist. Und was gibt es noch? Oder ein doppelter Mond, der am Himmel zu sehen ist. Was hat Murakami denn noch? Es ist immer eine Bibliothek, spielt immer eine Rolle. Also es sind immer die gleichen Motive. Und ich habe ein bisschen Angst, wie bei Philippe Dion damals. Der hatte so geniale Romane geschrieben mit Betty Blue und Pas de Deux. Richtig geil. Aber irgendwann, und der liefert aber auch fleißig ab, irgendwann hatten die Geschichten überhaupt keinen Biss, keine Originalität mehr. Gar nicht mehr. Und bei Murakami habe ich so ein bisschen Angst, dass das nicht der Fall ist. Also, dass das auch der Fall ist, muss man sagen. Ich werde aber trotzdem weiter nochmal reinlesen in diesen neuen, der natürlich ein bisschen dicker auch ist.
Ja, und teuer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin davor zurückgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, ich habe eh gerade so viel zu lesen und bis ich das alles gelesen habe, gibt es den als Taschenbuch billiger. Weil das wirklich, ich weiß
sehr weise. Ja. Das ist auch sehr weise von dir. Von Kat Menschig gibt es übrigens auch einen tollen Kalender mit ihren Bildern, die sie gemalt hat für diese Bücher. Mhm. Und der für 2024 ist jetzt auch etwas günstiger geworden. Das sind so aus verschiedenen Werken, wie aus Jamila oder die 12 Enten oder Asta Nielsen im Paradies, sind da jeweils Bilder. Und da habe ich mir echt überlegt, ob ich mir den kaufe, denn von ihr gibt es nichts separat zu kaufen. Ich hätte gerne ein Buch mit überhaupt den unterschiedlichsten Dingen, die sie macht. So eine Art Katalog gibt es aber nicht.
Vielleicht auch
man muss immer diese Zeitschriften, die sie illustriert, muss man einfach kaufen oder eben jedes einzelne Buch. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich bin auf jeden Fall ganz großer Fan von ihr, von Kat Menschig. Honigkuchen heißt dieses kleine Büchlein.
Wunderbar. Heute haben wir nur eine Sprachnachricht aus der Community, dafür eine etwas längere. Und von einer Stimme, die euch vielleicht bekannt vorkommt, weil das ist mein guter alter Freund Hartmut, der uns auch die Jingles hier gesprochen hat und den das Intro. Und der hat einen total Nerd-Tipp dabei. Hören wir mal rein.
Ich möchte eine Art Halbsachbuch empfehlen. Es gehört wohl in den Bereich Retro-Computing, der sich ja enormer Beliebtheit erfreut, weil früher alles besser war, nur nicht die Rechenleistung der Computer, aber sonst natürlich alles. Das Buch heißt Die Unix-Story und geschrieben hat es eine lebende Legende. Der Kanadier Brian Kernighan, Geburtshelfer der Programmiersprache C und indirekt des Betriebssystems Unix, dem Vorläufer und Nebenläufer des heute besser bekannten Linux. Brian Kernighan, Informatiker, erzählt in dem Buch seine persönlichen Erinnerungen und Anekdoten an die Zeit, als um 1970 in den legendären Bell Labs in New Jersey Unix und noch so viel mehr aus der Taufe gehoben wurde, das wir heute für selbstverständlich halten und täglich nutzen. Man erfährt auch endlich, warum die Linux-Kommandos so komische Namen haben und welche Konzepte jeweils dahinter stecken. Und ich habe sehr oft sehr herzlich gelacht. Ich habe einfach eine Schwäche für diese Geschichten aus den durchgeknallten Pionier-Communities im IT-Paläozoikum. Wenn es dir genauso geht, lies die Unix-Story von Brian Kernighan, erschienen im D-Punkt Verlag.
Sag mal, dieser Hartmut ist aber ein echter Freak, oder ist der privat auch so?
Den Hartmut kenne ich, seit ich 17 bin, glaube ich, oder 16. Und wir haben immer Spaß mit irgendwelchen Nerd-Themen, auf jeden Fall. Der kennt sich in erschreckend vielen Gebieten erschreckend gut aus. Ich glaube, das fasst ihn am besten zusammen. Der fällt immer in irgendwelche Kaninchenbauten oder wie sagt man da, Rabbit Holes. Und hat immer irgendwas Tolles dann zu erzählen.
Okay, ja, guter Typ. Wie heißt das Buch nochmal? Also nicht, dass ich es lesen möchte jetzt, aber.
Vielleicht doch. Die Unix-Story heißt es und ich verlinke es natürlich auch bei Lies und Das.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe eins heute dabei von Matthias Politiki.
Oh.
Das Gedicht heißt Auf eine, die vorübergeht. Du kennst ihn.
Ja.
Der hat auch wirklich tolle Romane geschrieben, auch originell, tolle Sprache. Weiberroman zum Beispiel war einer der frühen sehr, sehr bekannten. Herr der Hörner. Ein ganz tolles Buch. Oder zuletzt gab es auch Samarkand zum Beispiel. Und er hat immer schon extrem viele Gedichte geschrieben. Gibt mehrere Bände. Und er hat oft Spaß daran, erlebte Situationen in Gedichte umzuwandeln. Und möglicherweise war das auch bei Auf eine, die vorübergeht, der Fall. Seid ihr bereit?
Mhm.
Auf eine, die vorübergeht. Gut, da geht eine schöne Frau. Das ist ärgerlich, keine Frage, an dir vorbei. Doch stell dir mal vor, sie trüge zu Hause Schlappen mit Noppen, die ihre Sohlen bei jedem Schritt massieren. Stell dir vor, sie wäre Liebhaberin von Katzen oder hätte ihre Zunge mit Perlen bestückt, stünde auf Lady Gaga, Foucault, das Phantom der Oper. Dass sie vorübergeht, macht sie so schön. Und keine Frage, erspart dir viel Ärger.
Ich wusste nicht, dass der auch Gedichte schreibt. Das ist ja toll.
Und zwar ganz, ganz viele.
Auf eine, die vorübergeht.
Auf eine, die vorübergeht, ja. Und das ist aus dem Band Das irre Geglitzer in deinem Blick.
Ach, auch gut.
Ich habe da auch interessante Dinge erfahren. Zum Beispiel, dass ein Ozean eine Vorwahlnummer hat. Wusstest du das?
Was?
Ja, der Indische Ozean. Ich zitiere aus diesem Gedicht, der Indische Ozean hat die 00873. Dann brauchst du nur noch die Nummer des Schiffes eingeben und wenn du die Kabinennummer gleich anhängst, kommst du direkt zu mir durch. Jetzt müsstest du nur noch wissen, auf welchem der Meere ich gerade, auf welchem der Schiffe neben dem Telefon sitze und ganz gewiss nicht auf deinen Anruf warte. Das ist ja, und ich habe es nachgeguckt, die 00873 ist die Nummer dieses Indischen Ozeans.
Das gibt es wirklich? Ich dachte, das ist total Quatsch und einfach erfunden.
Nein.
Echt?
So kommt man wirklich auf diverse Schiffe, wie auch immer das technisch funktioniert. Satellit sicherlich, ja. Oder es ist auch drin in diesem Buch ein Gedicht vom Totenbett. Da fragt sich der Sterbende dann, ob meine linke Gesichtshälfte, na, da bin ich gespannt, ob sie wenigstens im Tode der Rechten wieder gleicht. Du weißt ja, sie war mal gelähmt. Also es ist nicht alles lustig oder humorvoll, aber vieles. Und er ist immer originell. Und das siehst du auch an den Titeln. Die heißen nämlich Duschen um 14:45, Männer mit blutigen Schürzen oder Am Ende kommt nicht mal ein Kellner oder Ballade auf den Schuhschrank meiner Frau. Das sind so Gedichte von Matthias Politiki. Es gibt sehr, sehr viele Bände von ihm, aber diese drei waren aus Das irre Geglitzer in deinem Blick. Und zuletzt gab es auch ein Buch mit seinen quasi gesammelten Gedichten bis 1987, glaube ich. Mhm. Auch das extrem empfehlenswert. Matthias Politicki, hinten mit T-Y-C-K-I, Politicki.
Ja, ich habe es falsch rumgeschrieben. Ich habe es genau falsch rumgeschrieben, das hast du jetzt gesehen, gell?
Nein, habe ich nicht, aber vielleicht irre ich mich auch und du hast recht.
Nee, ich habe das gerade nämlich mitnotiert und habe mir auch gedacht, irgendwo ist ein Y, aber wo, vorne oder hinten?
Ja, ja, das Y ist Chance. Hinten vor dem CK.
Ja, okay. Super. Ja, schön. Dann sind wir schon wieder durch für heute. Das ging ja wieder schnell, oder?
Ja, das war eine Rutsche. Das war eine Leserutsche.
Das war eine Leserutsche.
Aber wunderbare Inspiration, bis auf das Buch mit diesem Computergedöns da. Also,
ach Mensch, jetzt Christian, du musst offen sein für
Spaß,
andere Dinge.
Ich mache einen Spaß. Ich finde das auch total faszinierend. Und ich mag es ja auch, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Nerdtum er auch zu berichten weiß. Finde ich super.
Sehr gut.
Richtig gut.
Genau. Weil sonst wird Hartmut böse und spricht uns die Intros nicht mehr, du. Also musst aufpassen.
Ich weiß.
Genau. Ja, und ich muss mich jetzt wieder zurückziehen in meinen Lesesessel und diese paar verbleibenden Prozent von Demon Copperhead noch, ich will mal Copperfield sagen, Copperhead noch fertig lesen und da erzähle ich euch dann. Jetzt habe ich es leider schon verraten, was ich nächstes Mal erzähle. Das ist blöd. Das ist jetzt keine große Überraschung mehr, aber egal.
Ganz ehrlich, so. Bei dir muss man auch damit rechnen, dass du das Buch in letzter Sekunde wechselst, weil du in der Zwischenzeit wieder 3, 4 andere gelesen hast, die dir noch besser gefallen.
Du kennst mich für die paar Folgen schon überraschend gut, weil sogar jetzt gerade, als ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht, ich könnte auch das und das mitnehmen, weil das wollte ich auch noch erzählen. Also insofern, meine Angst, die ich am Anfang dieses Podcasts hatte, dass ich immer nicht schnell genug lesen kann, um jede 2 Wochen ein gutes Buch zu empfehlen, hat sich bis jetzt zum Glück, Klopf auf Holz, nicht bewahrheitet, sondern jetzt geht es eher darum, dass ich, glaube ich, schon 4 oder 5 mir wieder notiert habe, wo ich eigentlich schon drüber sprechen würde, wenn ich denn Zeit hätte.
Man geht aber auch davon aus, dass du 2 Wochen lang jeden Abend im Sessel sitzt unter deiner Lampe und weißt du, ein Buch nach dem anderen abarbeitest.
Du, ich frage mich gerade, wissen die jüngeren Leute überhaupt noch, wen du da gerade nachmachst?
Ja, aber das muss ja auch gar nicht sein. Es ist einfach nur einer, der so ein bisschen intellektuell, einfach vielleicht auch ein bisschen mit spitzer Zunge einfach daherlabert. Also man muss gar nicht wissen, um wen es sich da mal handelte. Aber es ist lustig, gell? Aber es gibt niemanden, der so für Literaturkritik steht, wie damals Marcel Reich-Ranicki mit dieser unvergleichlichen Spreche auch, der auch so viel Leben in sich hatte und auch, man hatte auch so viel Spaß gehabt mit dem.
Ne? Ja, und vor allem natürlich seine Verrisse, ja, muss man ja auch mal sagen. Wir hatten ja auch am Anfang dieses Podcasts überlegt, wenn wir ein Buch blöd finden, sagen wir das dann auch und so. Aber letzten Endes finde ich, wenn du ein Buch verreißt, dann musst du es trotzdem bis zum Ende gelesen haben. Und dafür ist mir ehrlich gesagt meine Zeit zu schade. Wenn ich es blöd finde, lege ich es weg und lese lieber ein Gutes und empfehle euch ein Gutes, das sich zu lesen lohnt, anstatt eben mich drüber aufzuregen. Wobei das bestimmt auch mal bei uns vorkommen wird, dass wir uns über irgendein Buch aufregen. Aber es sollte nicht der Hauptinhalt des Podcasts sein, finde ich. Sondern es geht ja um die Freude am Lesen und nicht den Ärger am Lesen, den jeder von uns leider auch schon mal gespürt hat.
Die Zeit ist so kostbar und wir alle haben von Buchtipps mit guten Argumenten mehr als von irgendwelchen Zerrissen.
Genau. Und da sind wir schon beim Thema. Schickt uns bitte Sprachnachrichten mit euren Buchtipps. Höchstens 1 Minute lang. Mail an liesunddas@gmail.com und kommt gerne zu Steady in unsere Buch-Community. Dann kriegt ihr den Podcast einen Tag früher. Da gibt es übrigens auch einen kostenlosen Newsletter, wenn ihr Lust habt, da einfach mal reinzuschnuppern. Da schreibe ich immer irgendwas rein, was mir so einfällt. Und ansonsten hören wir euch in 2 Wochen wieder. Und ich bin gespannt, was du dann für ein Buch mitbringst, Christian. Und was für ein Gedicht.
Ich auch. Ich auch schon. Ich weiß es in diesem Augenblick natürlich noch nicht. Aber auch BuchhändlerInnen, die uns jetzt hören, können natürlich auch einfach diese Sprachnachricht schnell absetzen. Wir telefonieren und quatschen natürlich immer mit einem Buchhändler, einer Buchhändlerin, auch nochmal separat und ganz ausführlich. Aber wer uns auch immer hört aus dem Buchhandel, schickt uns bitte auch kurz per Sprachnachricht einfach mal diesen kleinen Tipp.
Das stimmt, das ist eine gute Idee. So machen wir das. So, dann bin ich gespannt, wie voll unser Postfach nächstes Mal sein wird. Und wir hören uns dann auch in 2 Wochen wieder. Ich bin gespannt. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin.